Ja, die Lobpreiszeit hat mich sehr angesprochen. Das war auch heute Morgen mein Gebet nach dieser schweren Nacht. Schwere Nacht nicht, weil ich heute predigen muss, sondern weil die Bayern gestern in der Champions League verloren haben. Und als ich heute Morgen aufgestanden bin, mich vorbereitet habe auf die Predigt, hatte ich das echt auf dem Herzen, dafür zu beten, ne? dass Gott heute durch uns spricht. Und ich denke, das ist etwas, was auch charakteristisch ist für diese Gemeinde, dass Gott sich heute noch durch uns, durch Menschen offenbart und spricht. Und darüber soll auch ein wenig meine Predigt gehen. Ich hatte letzte Woche, bin ich rausgegangen und habe Gott gefragt, so, ja, worüber sollst du predigen? Worüber soll ich predigen am Sonntag? Was soll ich sagen? Und Gott hat mir ein ganz bestimmtes Thema aufs Herz gelegt, worüber ich heute predigen soll. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen bei mir, ich predige immer nur Textpredigt. Ne? Also ich habe immer nur einen Bibeltext, den arbeite ich runter und die Leute freuen sich immer und sagen, hey, du hast immer einen schönen roten Faden und dir kann man so gut folgen. Und ich mache das deswegen, weil unser alter Seminardirektor Günter Karcher immer zu Lebzeiten gesagt hat, es gibt keine guten Themenpredigten. Also du kannst nicht eine gute Predigt halten über ein großes Thema. Jedenfalls hat er das selber noch nicht wirklich häufig gehört. Und so habe ich halt nie Themenpredigten gepredigt. Aber wie gesagt, ich hatte das jetzt für heute auf dem Herzen und möchte heute über ein Thema predigen. Und ich möchte zum Einstieg einen Text dazu lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 12 bis 15. Und dort heißt es, danach trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort blieb Jesus 40 Tage lang und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Also dieser Bibelvers erzählt von den Ereignissen kurz nach Jesu Taufe, unmittelbar danach, der Beginn seines Dienstes. Der Geist Gottes führt ihn in die Wüste, also schmeißt ihn in die Wüste hinaus, heißt es hier wortwörtlich. Und dort bleibt er 40 Tage lang und fastet und wird kontinuierlich vom Satan in Versuchung geführt. Und Markus erwähnt dieses Ereignis nur sehr kurz, während Lukas und Matthäus das sehr ausführlich beschreiben. Und nachdem er aus der Wüste zurückkommt, fängt er an, das Evangelium zu verkündigen. So die frohe Botschaft und sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und genau darüber will ich heute predigen, über das Reich Gottes. So, und als Jesus hier nun auftritt und erzählt, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist, wie müssen die Leute darauf reagiert haben? Stell dir mal vor, du stellst dich in Darmstadt am Luisenplatz hin und rufst, das Reich Gottes ist gekommen. Dann denken die Leute, du gehörst zu den Leuten, die nachts auch am Luisenplatz stehen und ab und zu sich mal über einen Durst trinken. Ja. Aber Jesus war es nicht so. Und ich kann euch auch sagen, warum. Weil nämlich Jesus nicht so geredet hat, wie wir Christen es manchmal tun. Er hat kein Kananäisch gesprochen. Ich weiß nicht, ob euch der Begriff was sagt. Wir auf Beröa sagen manchmal auch Sprache Kanaans oder Kanaanäisch. Das ist diese Sprache, die Christen manchmal in den Gemeinden verwenden, wenn sie miteinander reden, die sonst kein Mensch versteht. Stell dir mal vor, ich sage jetzt öffentlich zu Ramona, Ramona, wo ist deine Frucht? Ja, dann wissen alle Christen, der Ramona muss es an der Frucht des Geistes mangeln. Ja, der fehlt die Liebe, Treue, Geduld, und was es da nicht alles gibt. Jemand, der neu ist, denkt sich, ja, die Ramona hätte wahrscheinlich Obst mitbringen sollen, hat sie vergessen. Ja? Aber Jesus hat nicht so geredet. Ja? Jesus hat ständig in Symbolen geredet, wir wissen das. Und damit man ein sprachliches Symbol verstehen muss, versteht, ist es ja vonnöten, dass das in der allgemeinen Bildung des Kulturkreises auch vorhanden ist, ja. Sonst würde ja diese Verwendung wenig Sinn ergeben. Und dessen war sich Jesus bewusst und er hat immer seine Bilder ganz sorgfältig ausgewählt. Dieses Reich Gottes, von dem Jesus hier spricht, hat für die gesamte Menschheit dort in diesem Raum eine Bedeutung gehabt. Die Griechen glaubten ohnehin an so ein Pantheon, an eine Götterwelt und die Juden hatten auch eine Erwartung an das Reich Gottes. Gerade im Propheten Jesaja wird ja viel darüber geredet. Ja, dort im Propheten Jesaja heißt es, dass Gott als König kommt, dass er sich seinem Volk neu annehmen wird, dass er herrschen wird über die Erde und so und vieles, vieles mehr. Und das ist auch dieser Grund, warum Markus hier in diesem Abschnitt diese Aussage in Vers 12 macht, die ich vorher gelesen habe. Er schreibt dort, er lebte bei den wilden Tieren. Ja, statt wie Matthäus und Lukas diese Versuchung von dem Teufel explizit darzustellen, sagt er nur dies. Und als ich diesen Vers gelesen habe, dachte ich mir, ja, was soll das bedeuten? Er lebte bei den wilden Tieren. Ja, der Case Schrage war letzte Woche hier, der lebt auch mit den wilden Tieren. Ja, was soll das bedeuten? Und so habe ich nachgeforscht. Und Markus hat ein besonderes Anliegen. Er will etwas aufzeigen. Er zeigt, dass dieser endzeitliche Tierfriede, von dem wir im Propheten Jesaja auch lesen, schon bei Jesus durchbricht. Im Jesaja 11, Kapitel 11, die Verse 6 bis 8, da heißt es, da wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bären freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander, der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter. Das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange. Also Markus, als er das schreibt hier, Jesus war bei den wilden Tieren, Markus will aufzeigen, dass das Reich Gottes, so wie Jesaja es schrieb, nun anbricht. Nun mit Jesus anbricht, als Jesus hier auftritt. Und das ist eine Dimension des Reiches Gottes in den Köpfen der Menschen damals. Das ist eine Dimension, die religiöse. Und es gibt auch noch eine andere Dimension, nämlich die politische. Jesus verkündigte seine Botschaft ja in einem bestehenden Königreich, ja. Es war ja nicht so, dass da keine Regierung war oder so. Jesus lebte vornehmlich im Kleinkönigreich von Herodes Antipas. Und der wurde ja von den Römern eingesetzt, damit er für das römische Reich stellvertretend dort herrscht. So, ihr zahlt ja alle die GZ, nehme ich an, ne? Nehme ich jedenfalls an. Macht ihr wahrscheinlich auch sehr gerne. Ich mach's nicht, aber weil ich es auch nicht muss, ich bin ja Student. Und ich will jetzt nicht darüber reden, ob es einen Sinn gibt oder keinen Sinn ergibt, dass man das macht. Ab nächsten Jahr, ab dem 1. Januar 2013, habt ihr sicherlich schon gehört, muss jeder zahlen, ja? 18 Euro pro Haushalt. Egal, ob man ein TV-Gerät hat oder nicht, ja, und wenn man eine Ferienwohnung hat, dann zahlt man nochmal 18 Euro, auch egal, ob die leer steht oder nicht. Ja. Ich habe mit dem Thomas vorhin geredet, Thomas hat ja eine Ferienwohnung. Hast du da Lust zu, nochmal 18 Euro zu zahlen? Nee, hast du keine Lust zu, ist klar. So, und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt gar keinen Fernseher, und eine Ferienwohnung. Und diese Gebühr, die ihr zahlen müsst, liegt nicht bei 18 Euro im Monat, sondern bei 40% eures Einkommens. Ja. Und diese GEZ-Menschen, die klingeln gar nicht bei dir an der Tür und fragen, hey, darf ich mal reinkommen? Ich wollte mal gucken, ob sie ein TV-Gerät haben oder so. Nein, die treten dir die Tür ein und kommen einfach rein und holen sich das Geld. Ja. Es würde sich blöd anfühlen, oder? Ja. Im ersten Jahrhundert lebten viele Menschen in Israel am Existenzminimum und ohne Arbeit warst du binnen kurzer Zeit entweder Bettler oder Sklave. Ja? Und diese römische Besatzungsmacht wollte keiner als Herrscher haben. Also versteht mich jetzt nicht falsch, ich will nicht die GEZ mit der römischen Besatzungsmacht vergleichen. Ich will euch einfach nur ein bisschen sensibilisieren. Ich will euch nur ein bisschen sensibilisieren für Geld, ja, damit ihr jetzt gerade in eurem, auf eurem Stuhl auch mal ein Gefühl dafür kriegt, für Geld, ja, dass ihr ausgeben müsst, wo ihr vielleicht manchmal keinen Sinn hinterseht. Ja, also die Juden wollten weder Rom noch ihre Kultur noch ihre Götter haben. Und obwohl sie sich selbst verwalten konnten, mussten sie Steuern in Höhe von 40% ungefähr, 40% des Einkommens an das Römische Reich zahlen. Und zudem musste ja noch den Zehnten zahlen, ne? Wie jeder gute Jude damals seinen Zehnten gezahlt hat, wie jeder gute Christ es auch macht, ne? Und darüber hinaus mussten sie noch die Tempelsteuer zahlen. Ja, also da war mehr als die Hälfte des Einkommens weg. Viel mehr. Und in einer Zeit, wo es keine Rentenkasse gab und keine Sozialversicherung, wo du von dem, was du da eingezahlt hast, sowieso nie wieder was gesehen hast. Ja. Und manchmal, wenn du da nicht zahlen konntest, wie gesagt, dann wurde das auch unter Folter und Schikane noch eingezogen. Ja. Und die Römer haben sich auch manchmal einfach nur in der Tempelkasse bedient, wenn sie zu wenig Geld hatten. So, und jetzt kommt dieser Mann aus Nazareth und verkündigt das Reich Gottes. Ja. Es ist nahe gekommen. Und diese Gegenwart des Reiches Gottes, das ist ein Kernstück der jüdischen Hoffnung damals gewesen. Alle wollten diese römische Besatzungsmacht loswerden. Ja. Und als Jesus anfängt, über so ein Reich zu reden, dann waren die Leute heiß, den zu hören. Da wollte dem jeder zuhören. Die haben den alle aus der Hand gefressen. Als er das gesagt hatte, kamen die Leute und wollten hören, was er sagt. Und ich denke, das ist etwas, was wir vielleicht im Hinterkopf behalten müssten für unsere Verkündigung, wenn wir den Leuten das Reich Gottes predigen. Ja? Jesus hat es schlau gemacht. Er hat es so gemacht, dass die Leute es hören wollten, was er zu sagen hat. Okay, und indem Jesus das Reich Gottes als Leitwort für seine Verkündigung wählt, greift er also etwas auf, was bekannt ist. Aber er gibt diesem Reich Gottes eine ganz neue inhaltliche Füllung. Also seine Verkündigung von Gott als Herrscher und König entspricht überhaupt nicht dem damaligen Glauben, wie die Leute das vor sich hatten. Die Menschen glauben, jetzt kommt ein politischer Herrscher, der die anderen Völker unterjocht und Israels Herrschaft wieder aufrichtet. Aber mit keinem Wort ist das bei Jesus erwähnt. Mit keinem Wort spricht er über Niederwerfung fremder Gewalten oder Triumph über die Heiden, so wie die Juden das erwartet haben. Er definiert das Wesen Gottes und das Wesen dieses Reiches Gottes neu. So, und was sagt Jesus über das Reich Gottes? Ich möchte mit euch so jetzt einige Eigenschaften dieses Reiches Gottes durchgehen. Ich möchte hier zuerst eine Stelle aus dem Markus-Evangelium lesen. Eine Stelle, ich habe sie ganz bewusst gewählt, weil sie häufig falsch ausgelegt wird, weil sie so unangenehm ist. In Markus 10, Vers 23 bis 27, da heißt es, da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen? Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen, meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Sie aber erschraken noch mehr und sagten zueinander, wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott. Denn für Gott ist alles möglich. Also vor dieser Stelle kommt dieser reiche junge Mann auf Jesus zu und fragt, was er machen soll. Und Jesus sagt zu ihm, du sollst die Gebote Gottes halten, wie sie im Alten Testament stehen, wie sie in der Bibel stehen. Und nachdem er ihm sagt, ja, das habe ich alles schon gemacht, von klein auf habe ich so erfüllt, dann sagt Jesus, dann verkauf dein ganzes Hab und Gut und gib den Erlös den Armen und folge mir nach und ich werde dir einen Schatz im Himmel dafür geben. Aber dazu hatte dieser junge Mann dann doch keine Lust. Und dann sagt Jesus das hier. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Also hier wird das Reich Gottes, also das will ich als Erste sagen, hier wird das Reich Gottes als Himmelswelt beschrieben, als etwas, was noch aussteht. Die Jünger fragen ja deswegen auch, wer kann dann gerettet werden? Eine Eigenschaft des Reiches Gottes ist, dass es ein Ort im Jenseits ist. Und ich sagte ja, dass dieser Vers von dem Kamel im Nadelöhr gerne falsch ausgelegt wird. Vielleicht habt ihr ja schon mal diese These gehört, dass es in Jerusalem wohl ein Tor gegeben haben soll, das Nadelöhr heißt, so ein niedriges Tor, wo ein Kamel sich bücken muss und quasi auf Knien durchrutschen muss, damit es da reinkommt. Und ja, wie gesagt, und das Tor trägt diesen Namen Nadelöhr. Und diese Aussage würde ja, oder wenn es so existieren würde, dann würde das ja Jesus' Aussage wirklich abschwächen. Dann wäre es ja doch gar nicht so schwer, in das Reich Gottes zu kommen, wenn man sein Vertrauen auf Geld setzt. Und diese Idee hatte einer mal vor 900 Jahren gehabt, weil er auch nicht mit dem Text klarkam. Aber tatsächlich ist es so, dass es niemals in der Geschichte irgendwann mal einen Beleg dafür gab, dass so ein Tor je existiert hat. Also wenn Jesus sagt, ein Kamel durchs Nadelöhr, dann meint er ein Nadelöhr damit. Von einer Nadel und ein Kamel, das da durchkommt. Ja. Und deswegen sind die Jünger ja auch außer sich und sagen, ja, dann ist es ja unmöglich, dass überhaupt jemand gerettet wird. Und dann sagt Jesus zu ihnen, ja, bei Gott ist alles möglich. Also es ist schon möglich. Aber jemand, der sein ganzes Vertrauen auf Reichtum setzt, der wird dabei Probleme haben. Für den ist es fast unmöglich. Gut, das war jetzt die Erklärung zu dem Text. Aber eigentlich, was ich sagen wollte, ist, das Reich Gottes ist ein himmlisches Reich an dieser Stelle. Und eine weitere Stelle, die sich hier auch noch anführen lässt, ist Markus 9, Vers 47, wo Jesus sagt, und wenn dich dein Auge zum Bösen verführt, dann reiße es raus. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden. Und auch hier sieht man wieder, dass das Reich Gottes, von dem Jesus erzählt, die Himmelswelt ist, ja, eine Gegenwelt, die mit dem irdischen Leben noch nicht viel zu tun hat. Und diese Aussage Jesu, die er danach macht, reißt dein Auge raus, ist natürlich rein metaphorisch gemeint, ist nur eine Metapher. Es ist kein Aufruf zur Selbstverstümmelung, er zeigt nur den ungeheuren Wert der menschlichen Seele und dass das Eintritt in das Reich Gottes bedingt, dass man sich von einem sündhaften Leben trennt. Ja. Aber ihr könnt euch auch sicherlich vorstellen, dass auch dieser Text falsch ausgelegt wurde in der Geschichte und es auch Vorfälle gab, wo Leute sich selbst Gliedmaßen abgeschnitten haben deswegen. Ja. Ich habe mit einem Bruder geredet, der hatte selber einen Fall in der Gemeinde, wo jemand auf ihn zukam und das vorhatte, weil er es hier gelesen hatte. So. Ja, also warum erzähle ich euch das alles? In der Kirchengeschichte wurde häufig von vielen konservativen Christen gesagt und geglaubt, dass das Reich Gottes, so wie es diese Textstellen hier zeigen, nur eine zukünftige Gegenwelt ist. Das ist nur ein Himmelsreich. Wichtig ist nur dein Seelenheil. Was hier auf Erden passiert, das spielt überhaupt keine Rolle. Also Gott wirkt hier nicht, hieß es. Und dieses Reich Gottes lässt sich erst nach dem Tod erfahren. Aber ist das alles, was Jesus über das Reich Gottes sagt? Nein. Jesus sagt noch viel mehr darüber. Und ich habe hier zwei Stellen noch rausgesucht. Im Streit mit den Pharisäern sagt er im Matthäus-Evangelium 12, Vers 28, da geht es um Wunder und ganz besonders um Dämonenaustreibung. Und da sagt Jesus zu den Pharisäern, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Oder an einer anderen Stelle hier im Lukas-Evangelium 17, 20 und 21 antwortet Jesus auch im Dialog mit den Pharisäern, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es, denn das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Ja. Also hier sagt Jesus auch ganz deutlich in diesen zwei Stellen, das Reich Gottes ist schon da. Es ist mit seinem Kommen und mit seinem Wirken angebrochen. Und dieses diese Art, diese Facette des Reiches Gottes wird an vielen Stellen in der Bibel belegt. Ich könnte euch jetzt hier hunderte dazu nennen und auch an vielen Stellen in Gleichnissen, aber das würde natürlich den Rahmen sprengen. Ich habe ja auch, habe ich vorhin gesagt, dass das ein sehr umfangreiches Thema ist. Ich glaube nicht, aber es ist auf jeden Fall ein sehr umfangreiches Thema. Und deswegen möchte ich nur ein Gleichnis davon herausnehmen, einen letzten Text. Und zwar ist es das Gleichnis vom Senfkorn, das wir im Markus-Evangelium auch finden, in Kapitel 4, die Verse 30 bis 32. Und dort heißt es, er sagte, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Also eine rhetorische Frage, damit die Leute zuhören. Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. So, dieses Gleichnis mag für den Deutschen anfangs ein wenig befremdlich wirken. Ne? Das Senfkorn ist ein kleines Samenkorn, doch wenn man es sät, dann wird es größer als alle anderen Gewächse, so heißt es hier. Ich hab mal von einem Kritiker gehört, so ein Schwachsinn. Eine Senfpflanze wird niemals größer als andere Pflanzen. Aber Jesus lebte ja bekanntlich nicht in Deutschland. Und außerhalb von Deutschland gibt es auch andere Pflanzen. Ja. Das hätte diese Person auch mitbedenken können. Wenn Jesus hier von Senfkorn redet, dann denken viele an diese gelbbraunen Körner, wie wir sie in Gurkengläsern finden oder so. Gewürzgurken. Und dieses Senfkorn wird sicherlich nicht zu einem so großen Gewächs. Das wird vielleicht zu einem kleinen Busch oder zu einem kleinen Strauch. Und man könnte es nicht wirklich als größtes bezeichnen. Doch diese sind wahrscheinlich nicht gemeint, wenn Jesus das hier sagt, sondern wahrscheinlich meint er die Samen des schwarzen Senfs, die sich dort in Israel finden lassen. Da ist der Senfkorn ungefähr 0,5 Millimeter klein. Also 0,5 Millimeter. Und am See Genezareth erreichen diese Pflanzen, wenn sie dann ausgewachsen sind, diese Senfstauden, bis zu 4 Meter Größe. Also das Verhältnis des Wachstums ist so enorm. Man könnte sagen, das Senfkorn wächst im Laufe seines Lebens 8000 Mal so groß, wie es anfangs war. Ne? Oder man könnte auch sagen, Jesus meint hier den Senfbaum, der nicht so viel mit Senf zu tun hat, es wird auch als Zahnbürstenbaum bezeichnet, dieser kann bis zu 6 Meter groß werden. Und wenn Jesus hier von Senfpflanze als größte Pflanze spricht, dann redet er nicht von der Pflanze im Verhältnis zu irgendwelchen Mammutbäumen oder so in Kanada, sondern er redet, wenn er hier von Pflanzen spricht, dann redet er von Gartengewächsen, ja, von Pflanzen, die sie damals in ihrem Gemüsebeet angepflanzt haben. Und von daher ist diese Pflanze wirklich die größte unter allen. Nun, aber was will Jesus uns sagen mit diesem Gleichnis? Jesus macht hier deutlich, dass das Reich Gottes schon zu seinem Auftreten auch begonnen hat. Also hier wieder die irdische Facette des Reiches Gottes. Er selbst ist in diesem Gleichnis das Senfkorn, das ausgesät wird. Und seine Worte und seine Handlungen weiten sich aus. In einer großen Gemeinschaft von Gläubigen. Das Reich Gottes wächst unter den Menschen und wird größer und größer. Das Reich Gottes, das ist mit Jesus, diesem Senfkorn, hat es angefangen. Und durch das Christentum wächst es zu einem großen Baum. Hier auf Erden. Zu einem Baum, hier in dem Text heißt es, in dem die Vögel des Himmels nisten. Im Alten Testament, im Buch Hesekiel, werden die Vögel als Metapher verwendet für allerlei verschiedenen Völker. Ich könnte jetzt auch die Stellen euch nennen, aber das wird wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Da, wo es um den Pharao geht, er wird da als Zeder bezeichnet und da heißt es, die fremden Völker nisten in deiner Baumkrone so wie Vögel. Ja. Also die Aussage hier ist klar. Zu dem Reich Gottes können alle Völker kommen, strömen zu ihm und in ihm Zuflucht finden. Ja. Und somit wenn man diesen Text hier betrachtet, bist auch du heute Morgen hier ein Teil dieses Reiches Gottes, dieses irdischen Reiches Gottes. Jesus ist der Senfkorn, der das Reich Gottes angefangen hat, aber er baut dieses Reich Gottes heute noch durch Menschen, durch dich und mich. Und die Bibel sagt an mehreren Stellen, dass Gott in uns ist. Wir haben das auch im Lobpreis gehört. Und dass wir uns ihm als Werkzeuge zur Verfügung stellen sollen. Ich bin ja jetzt mit dem David im Lebensmittelpunkt momentan am Schaffen und werde da immer mehr und mehr involviert. Und in den letzten Wochen kam irgendwie häufig die Frage, in was für eine Kirche wir denn jetzt sein? Also nicht nur beim Lebensmittelpunkt, auch in anderen Bereichen. Häufig wird mir diese Frage gestellt. Und dann wird immer als erstes gestellt, ja, bist du katholisch oder bist du evangelisch? Ja? Sag ich, bin Freikirchler. Aha, Freikirchler. Da sind die Leute erstmal ein bisschen reserviert, vielleicht eine Sekte oder so. Und dann fragen sie mich dann, warum bist du Freikirchler? Warum gehst du nicht in die evangelische Kirche oder so? Und ich nenne den Leuten dann immer mehrere Gründe und meistens sind es so viele und die sind auch immer so kompliziert, dass sie dann nach 2, 3 Gründen immer schon sagen, okay, ich habe noch eine andere Frage. Aber eine Sache oder 2 Sachen, die ich immer erwähne, sind, in einer Freikirche bin ich nicht nur ein bloßer Konsument, sondern ich kann mich aktiv am Gemeindegeschehen beteiligen. Es ist sogar erwünscht von mir, dass ich mich einbringe mit meinen Gaben, dass ich als Einzelne das Reich Gottes mitbaue. Ja? Es ist erwünscht von mir, dass ich meine Gaben einbringe. Es ist erwünscht von mir, dass ich meine Impulse weitergebe, dass ich meine Meinung auch kundtue und jeder mitbauen kann. Und das ist auch das, was ich in der Bibel über die Kirche sehe. Die Kirche wird in der Bibel als Ekklesia bezeichnet. Ihr kennt diesen Begriff, ihr habt ihn sicherlich schon gehört, die Kleinumstädter Gemeinde, wo ich vorher war, nennt sich ja auch so, schmückt sich mit diesem Titel. Und das ist ja kein Wort, das Paulus irgendwie selbst erfunden hat. Paulus nimmt dieses Wort aus der Antike in Griechenland, aus dem allgemeinen Sprachgebrauch. In der Antike war die Ekklesia eine Volksversammlung, eine demokratische Volksversammlung, in dem jeder was zu sagen hatte und sein Votum abgeben konnte. Ja? Also die Griechen sind ja die Ersten, die eine Demokratie eingeführt haben. Ja? Manche sagen auch, wenn man heute davon nicht mehr viel sieht, aber die Griechen sind die Väter, sage ich mal, der Demokratie. Und so ist es auch in der Gemeinde gewesen, in der Urgemeinde. Und in der Geschichte der Freikirchen waren die Freikirchen immer die Träger der Demokratie. Auch wenn es in vielen Ländern keine gab, in Freikirchen war immer deine Meinung gefragt. Du konntest mitbauen, du konntest mitwirken. Und dort ist auch nicht die Demokratie gewesen, wie wir sie in der Welt sehen. Wie ist die Demokratie, wie sie in der säkularen Gesellschaft ist? Ein bisschen mehr als die Hälfte geht wählen, keiner bekommt, was er will und alle haben Schuld daran, oder? So ungefähr läuft das ja ab. Aber nicht so in der Gemeinde. In der Gemeinde wirst du als tragende Säule wahrgenommen, jeder Einzelne. Wir haben es vorhin auch im Gebet gehört, als Priestertum. Wir glauben an ein Priestertum aller Gläubigen. Ja, mein Anliegen heute Morgen ist dir das zu sagen, was Jesus in diesen Versen des Markus-Evangeliums, das ich eingangs gelesen habe, sagt, das Reich Gottes ist nahe. Das Reich Gottes ist gekommen. Und ich fasse nochmal kurz zusammen, was ich vorhin gesagt habe. Also, das Reich Gottes ist gekommen. Und Jesus verkündigte es so, dass die Menschen es unbedingt hören wollten, dass sie was davon haben wollten. Und vielleicht können wir auch was daraus lernen. Und das Reich Gottes ist die zukünftige Himmelswelt, wo das Böse überwunden ist und das Leid beseitigt ist. Aber das Reich Gottes ist nicht nur die zukünftige Himmelswelt, sondern es ist mit Jesus Christus schon hereingebrochen in die Gegenwart hinein. Und du bist ein Teil dieses Reiches Gottes heute Morgen. Ich habe ja zu nee, das habe ich nicht gesagt, aber die Botschaft vom Reich Gottes ist die zentralste Botschaft, die Jesus verkündigt hat. Das ist so seine Kernbotschaft gewesen zu Lebzeiten. Und ich denke, es ist auch immer noch die zentralste Botschaft. Und Jesus hat das Wort, hat das Reich Gottes zu Lebzeiten nicht nur mit Worten verkündigt, sondern auch mit zahlreichen Taten. Und wir sehen es hier im Johannesevangelium 14,12, da sagt er, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Mir war das heute Morgen echt ein Anliegen, als ich aufgestanden bin und mich vorbereitet habe auf den Gottesdienst. Und als ich das dann vom Theo gehört habe mit dem Gebetskreis, dass es ihm ähnlich geht, ja, dass sie sich das genauso wünscht, dass das Reich Gottes auch gebaut wird hier in Babenhausen, so wie Jesus es gebaut hat. Ja, das hat mich sehr angesprochen. Ich kann euch sagen, was mein Glauben betrifft, also ich weiß nicht, ich spreche nur für mich, ne, nicht für andere, was mein Glauben betrifft, ich stehe heute hier nicht, weil ich tolle Gottesdienste erlebt habe oder in die Kirche gekommen bin, weil ja sie irgendwie schön und attraktiv für mich war. Ich bin in die Kirche gekommen oder in die Gemeinde gekommen, weil ich dieses Reich Gottes erlebt habe, so wie Jesus es verkündigt hat. Ja, und deswegen stehe ich heute hier, und es ist mir egal, ob die Gemeinde irgendwie toll ist oder nicht toll, ob der Lobpreis schön ist oder nicht schön. Ich meine, die Gemeinde ist kein Dienstleistungsunternehmen für religiöse Anliegen oder so, sondern du bist ein Teil dieser Gemeinde. Du bist ein Teil des Reiches Gottes, und du bist eingeladen, das Reich Gottes aufzubauen, mitzubauen. Und ich denke, dass dieses Gebet aus dem Vater Unser, das wir häufig so einfach runterbeten, so schnell, wieder neu und wieder stärker unser Gebet werden muss, ganz bewusst, dein Reich komme, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gut, ja, und damit schließe ich auch.